herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Heute geht's ans Eingemachte, nämlich an einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast mache und wahrscheinlich auch, warum ihr diesen Podcast hört, nämlich Informationen. Informationen zu medizinischen Themen, auch gerade zu MS, sind überall. Vertrauenswürdige Quellen scheinen jedoch versteckt. Wenn man als Patientin oder Patient einer chronischen Erkrankung durchs Leben navigiert, ist man dieser Problematik ständig ausgesetzt. Gleichzeitig ist eines aber klar: Empowerment im Umgang mit der eigenen Erkrankung geht nur durch die richtigen Informationen. Heute möchte ich mit Samira Musa sprechen, die sich einerseits als Content Creator und andererseits als Patientin mit MS eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Samira als Influencerin und Health Coach ist mit ihren Inhalten sehr präsent auf den sozialen Medien und bringt große Erfahrungsschätze im Umgang mit diesen Informationen mit. Denn soziale Medien integrieren sich tief in unseren Alltag und sind ein sehr direkter Resonanzraum für Trends und Stimmungen. Gleichzeitig wird es aber zunehmend unübersichtlich, was solide Inhalte sind und woher Informationen kommen etc. Darauf setzen sich nun noch die AI-Chatbots wie ChatGPT, die wie ein Orakel Fragen beantworten und übersichtliches Textmaterial erzeugen. Hier weiß aber niemand so genau, wo die Informationen herkommen. Freut euch also wie ich auf das Interview mit Samira, die mit ihrer lebendigen und animierenden Art uns sicherlich toll an diese Themen heranführen wird. Oh, wunderbar. Also, ich freue mich, dass du wieder hier zurück bist im Podcast. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und dann auch auf deinem Podcast, liebe Samira. Herzlich willkommen zurück. Und ich hatte für heute mal ein Thema rausgesucht, was, glaube ich, total dein Thema ist. Und deswegen bin ich auch so gespannt, deine Meinung dazu zu hören. Ich glaube, hier sprichst du jetzt mit zwei Gesichtern, soweit ich das verstanden habe. Denn du bist einerseits sozusagen Patientin und auf der anderen Seite hast du eine Agentur gegründet, die sich mit ganz grob Kommunikation im Gesundheitsbereich an und mit Patienten beschäftigt. Und da gehen wir natürlich nochmal genauer rein. Und deswegen hast du da wahrscheinlich wie zwei Haltungen zu diesem Thema. Wie komme ich an Informationen? Wie werde ich informiert als Patient über meine Erkrankung im Internet? Und jetzt wollte ich einfach mal ganz konkret fragen, du jetzt als Patientin, wo schaust du denn so, wenn du Informationen brauchst?
Also ich würde schon sagen, dass ich ziemlich viel google, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche. Aber ich bin auch sehr schnell dabei, zum Arzt zu gehen einfach. Und das ist auch was ich all meinen Followern und Followerinnen immer rate. Geh doch einfach zum Arzt und frag dort nach. Mhm. Weil manchmal geht man dann so tagelang mit so einer Angst schwanger. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, fürs Nervensystem jetzt nicht optimal, die ganze Zeit unter Stress zu stehen und in Angst zu leben. Mhm. Was ist das jetzt hier? Also ich bin eine große Fechterin davon, zum Arzt zu gehen. Das heißt, wenn ich mich wirklich so informiere, was nur meine Gesundheit oder meine MS angeht, dann würde ich immer zum Arzt gehen. Wenn es jetzt darum geht, was kann ich sonst noch tun? Also ich sage mal sportlicher Lifestyle, Ernährung und so weiter. Dann greife ich schon viel auf Social Media zurück. Und da ist es tatsächlich so, dass der Algorithmus ja schon relativ gut weiß, was mir so gefällt und mir auch immer schön dazu Content weiter ausspielt, den ich dann konsumieren kann.
Okay. Und gibt es irgendwelche sozusagen benennbaren Anlaufstellen, wo du sagst, da gehst du auch hier und da mal regelmäßig hin und schaust einfach, was die so anbieten? Also gibt es sowas? Oder ist es eher so, du nimmst den Content, der kommt?
Es ist momentan eher so, dass ich den Content nehme, der kommt, weil ich auch einfach sehr gesund bin gerade, ne? Und sehr also schön. Keine, sage ich mal, akutes Bedürfnis jetzt habe. Und ich bin ja auch schon seit 10 Jahren an MS erkrankt. Das heißt, ich habe echt schon viele Informationen in meinem Leben und sehr viele Bücher gelesen und sehr viele Quellen und sehr viele Inhalte konsumiert dazu. Und für mich jetzt persönlich als Privatperson ist es jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur darüber nachdenke, was ist mit meiner Gesundheit, was ist mit meiner MS. Ich weiß, das wirkt manchmal so, wenn man sich meinen Instagram-Kanal anguckt, weil ich da natürlich sehr viel darüber rede. Hat aber auch zur Folge, dass ich dann in meinem Privatleben da nicht so viel mehr drüber rede und das überhaupt nicht so eine zentrale Rolle in meinem Leben als Patientin, sage ich mal, spielt, dass ich ständig das Bedürfnis habe, boah, ich brauche noch mehr Informationen zu meiner MS. Ich sehe mich also gerade fast eher in der Rolle als Informationsschaffende, denn als Informationskonsumierende, was die MS angeht.
Ah ja, okay. Genau, das sind diese zwei Gesichter, die ich ja gerade schon beschrieben habe und das ist ja auch gut so. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es verbalisieren kannst, weil manchmal ist das ja auch ein bisschen was Intuitives, aber vielleicht doch nochmal, wenn du jetzt eben so Content zugespielt bekommst, was machst du dann, um zu schauen, ob das, ja, in Englisch sagt man so schön, legit ist, also dass es irgendwie eine vertrauenserweckende Quelle ist oder irgendwie Sinn macht? Hm. Gibt es da irgendeine Herangehensweise, die du empfehlen kannst, die du selber machst?
Also, dass ich Content zugeschickt bekomme, das passiert tatsächlich öfters mal von gut meinenden Followern und Followerinnen oder auch von entfernten Bekannten, die mir dann neue Wundertherapien zuschicken und sagen, probier doch mal das, wo ich so denke, du weißt schon, dass es mir ziemlich gut geht und ich eigentlich gar nichts probieren muss gerade, oder? Das wissen sie anscheinend nicht. Ich schaue zum Beispiel, also es gibt ja viele Faktoren, wie ist es aufgemacht erstmal, ja? Ist es sozusagen ganz platt, ist es gut dargestellt, grafisch dargestellt, ist die Rechtschreibung korrekt, sind wahnsinnig viele Ausrufzeichen und Groß- und Kleinschreibung und ganz viele Emojis dabei, dann denke ich mir schon so, naja, das schmälert schon mal die Seriosität von den Aussagen da drin. Und dann achte ich natürlich auch darauf, werden zum Beispiel Heilversprechen gemacht. Also zum Beispiel kriege ich auch öfters mal Kooperationsanfragen dann, wo jemand sagt, hey Samira, teste doch mal unseren CBD-Vape-Stift. Da hatte ich letztens gelesen, das macht, dass du sozialer wirst und das macht sozusagen, dass du keine Social Anxiety mehr hast, wo ich so denke, das weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es andere Methoden, um Social Anxiety loszuwerden. Also da achte ich schon sehr darauf. Und natürlich, klar, würde ich dann auch mal ein bisschen googeln, wenn es mich interessiert. Aber es ist halt selten so, dass mir jemand was zuschickt und ich denke, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja bahnbrechend, da muss ich mich unbedingt tiefer zu informieren. Ist selten so, ne? Was vielleicht passiert ist, dass mir mal jemand eine Studie zu einem neuen Medikament schickt, ne? Oder sagt, es gibt eine Zulassung zu einem neuen Medikament. Das finde ich dann schon spannend. Und dann gehe ich eben auf einschlägige Seiten, Ärzteblätter, was auch immer, und lese mir dann dadurch, was dann halt zugelassen worden ist. So informiere ich mich.
Ah ja, interessant. Also da bist du dann schon so wirklich in beinahe, also Fachpresse drin. Das ist natürlich dann manchmal auch, oder ich kann es mir vorstellen, also so geht es mir, wenn ich in Sachen drin lese, wo ich jetzt kein Studium sozusagen für absolviert habe, dass es schwierig ist, manche Dinge zu verstehen. Aber ich gehe davon aus, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn es zu schwierig ist, dann würdest du mit deinem Arzt drüber sprechen, Ärztin, oder wie handhabst du das?
Naja, da ich ja nicht ein neues Medikament suche, muss ich da eigentlich nicht mit meinem Arzt drüber sprechen, ne? Also ich nehme ja gar keine MS-Therapie, insofern ist es ja nicht so, dass ich quasi händeringend auf der Suche bin nach einem neuen Medikament, was mir endlich hilft. Also ich glaube, mich als Patientin anzuführen, also dann würde ich vielleicht eher über meine Community sprechen, ne? Weil ich habe ja auch mit 10.000 MS-Patienten jeden Tag Kontakt und da kriege ich natürlich viel mit, was jetzt mich selber überhaupt nicht so betrifft. Aber was ich zum Beispiel jemandem raten würde, der zu mir kommt und sagt, hey, ich habe hier so eine Studie gelesen über dieses Medikament, aber ich verstehe das nicht so richtig, würde ich auch sagen, geh zum Arzt und lass dir das da erklären. Geh dahin vorbereitet, schreib deine Fragen auf, die du dazu hast und überleg dir auch, wie genau willst du es und musst es denn wissen. Ne? Denn es gibt ja Patientinnen, die möchten ganz genau wissen, was macht das mit meinem Nervensystem und mit meinen Hormonen oder meinen T-Zellen oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die sagen, Hauptsache es hilft, ist mir doch egal, wie das funktioniert. Und wir müssen verstehen, dass das beides auch okay ist. Ne? Also es macht sozusagen den einen Patienten nicht besser als die andere Patientin, wenn die eine es wissen will und der andere es nicht wissen will. Es sind einfach unterschiedliche Umgangsweisen damit und natürlich auch unterschiedliche Kapazitäten, solche komplexen Zusammenhänge zu verstehen.
Ja. Nee, so habe ich das auch erlebt, dass es eben sehr variiert, dass es manche gibt, die wirklich auch in wissenschaftliche Studien eintauchen und die auch versuchen zu verstehen und da auch teilweise dann eine
richtige Expertise entwickeln, was ich auch sehr spannend finde, und andere eben so nach dem Motto, was heilt, gewinnt, einfach darauf vertrauen, dass sozusagen die Wirkung bei ihnen hoffentlich einsetzt. Mhm. Aber es ist sehr spannend, wie du, wenn du eben sozusagen von deiner Community selbst sprichst, was würdest du denn sagen, ist dein Auftrag sozusagen als Kurator und Entertainer dieser Community?
Genau, also da muss man nochmal sehen, dass ich natürlich auch eine Nische habe, ne, als, sage ich mal, Content Creator. Und bei mir, ich habe eine Ausbildung gemacht zur psychologischen Beraterin, ich bin Yoga-Lehrerin, Meditationslehrerin. Das heißt, meine Nische wird immer sein, was kann ich denn zum Beispiel auf psychischer Ebene machen, was kann ich auf Achtsamkeitsebene machen, was kann ich machen mit Stressreduktion, wie ich mit mir selber umgehe. Das heißt, bei mir wird man eher solche Informationen finden, als jetzt Informationen zum neuesten MS-Medikament, weil dazu bin ich gar nicht ausgebildet, ne? Mhm. Dazu Informationen rauszugeben. Das heißt, ich schaue schon immer, dass ich mich in meinem Wissensspektrum bewege, weil nur dann kann ich ja auch wirklich Informationen liefern, von denen ich weiß, das wird dir zumindest nicht schaden. Ne? Wenn du ab und zu mal ein bisschen Achtsamkeitsmeditation machst, ich glaube, das hat den wenigsten Leuten geschadet. Mhm. Ich spreche zum Beispiel super wenig über Ernährung auf meinem Kanal. Warum? Weil das total komplex ist.
Ja.
Ernährung bei MS und generell Ernährung. Und da bin ich auch noch ein Rookie, ja, und nehme lieber mit. Da habe ich zum Beispiel dann andere Kolleginnen, die MS haben, aber Kanäle haben, die haben dann Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin und so weiter. Und die kennen sich natürlich dann viel besser damit aus, wie sollte man sich im Idealfall zum Beispiel antientzündlich ernähren, ne? Das heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich sehe meinen Auftrag auf jeden Fall eher darin, zu sagen, schau, wie deine psychische Verfassung, deine MS, deine Symptome, dein Wohlbefinden beeinflusst. Ich habe natürlich auch ein Angebot, dass ich eben als psychologische Beraterin arbeite, aber ich bin auch die allererste, die sagt, oder such dir halt eine Psychotherapie, ne? Mach eine Psychotherapie. Nicht jeder Mensch muss eine Psychotherapie machen, aber Menschen, die so eine schwere Diagnose bekommen haben, wie Multiple Sklerose zum Beispiel, da macht das schon in den allermeisten Fällen Sinn. Ne? Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich denke schon, dass ich habe ja mit vielen Menschen mit MS zu tun und wir sind uns schon in manchen so Wesenszügen relativ ähnlich. Ja? Es sind oft Menschen, die so richtig mit dem Kopf durch die Wand wollen. Es sind Menschen, die so richtig ungeduldig sind, die sehr hart mit sich selber ins Gericht gehen. Ne? Also teilweise kommen die ja schon in einen Call, das kennst du sicherlich auch, dass man manchmal so Menschen begegnet und die bringen schon so eine Energie irgendwie mit, dass man so denkt, atme mal tief durch.
Dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Genau. Ja, schön. Also ihr habt es gehört, ihr wisst, wo ihr euch sozusagen gute Ratschläge und Tipps zur Achtsamkeit und anderen verwandten Dingen holen könnt bei Samira. Ich verlinke natürlich all ihre Channels noch in den Shownotes. Ich wollte trotzdem noch mal fragen, weil ich bin ja fast Boomer-mäßig, würde man sagen, wenig auf Social Media aktiv. Was würdest du denn sagen? Also ich glaube, es gibt klare Vorteile, nämlich sozusagen die Nähe und sozusagen die Niederschwelligkeit, über Dinge zu sprechen und miteinander zu sprechen. Was würdest du denn sagen, sind so die großen Schwierigkeiten in der Social Media Bubble? Also jetzt gerade, ich glaube, am Instagram bist du am aktivsten wahrscheinlich. Was würdest du sagen, wo liegen die Probleme?
Also es gibt natürlich so verschiedene Arten von Problemen, denen man da begegnet. Ich denke schon, dass ein ganz großes Problem ist einfach, dass natürlich dort eine Fülle von Informationen zu finden ist und viele dieser Informationen eben nicht geprüft sind, irreführend sein können, mitunter auch gefährlich sein können. Ne? Also zum Beispiel, ich mache ja selber das Kumba-Protokoll, so eine hochdosierte Vitamin-D-Therapie, die nicht anerkannt ist und die mit ganz, ganz strikten Verhaltensregeln einhergeht. Und je mehr Menschen da auf Social Media drüber sprechen, desto mehr Menschen gibt es auch, die sagen, das Geld spare ich mir doch, da zum Arzt zu gehen. Ich fange einfach selber an, hier Nahrungsergänzungsmittel noch und nöcher einzunehmen. Und gerade bei Vitamin D kann man damit bis hin zum Nierenversagen kommen. Und ich sage mal, so schwierig ist das auch nicht, ne? Sich mit Vitamin D wirklich überzudosieren und Nierenversagen oder eine MS muss man abwägen, was man lieber hat. Ja, also ich hänge sehr an beiden meinen Nieren und deswegen bezahle ich auch Leute, die mich da gut beraten, damit ich das sicher machen kann. Aber mir begegnet mal wieder Menschen, die dann mich fragen, was soll ich denn daneben, Samira, wo ich sage, du nimmst bitte gar nichts. So, weil damit kann man sich einfach schaden. Und das ist schon eine Gefahr auf Social Media, gerade wenn es um so Themen Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch alternative Behandlungsmethoden geht. Ich denke nicht, dass sich die Leute, wenn sie jetzt auf Paleo-Diät umstellen oder so, großen Schaden zufügen, ja, höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn es dann um etwas geht, was ich sozusagen zusätzlich nehme, wenn es vielleicht um irgendwelche Praktiken geht, ich hatte irgendwie mal hatte mir jemand sowas von so einem Giftfrosch geschickt und meinte, du solltest dir Froschgift injizieren lassen, da würde ich dann schon ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, vielleicht lieber kein Froschgift injizieren lassen.
So also würdest du auch so sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt meine Interpretation ist, aber vielleicht, das sehen wir auch in anderen Bereichen, dass Themen, die vielleicht wirklich eher am Rande eines Felds stehen, plötzlich ein Gewicht bekommen, was sie sehr zentral erscheinen lässt, kann man das so sagen?
Naja, ich denke, ja, du sagst es schon ganz richtig. Die Sache ist, dass sozusagen man beim, sage ich mal, Arzt, beim Schulmediziner seltenst überhaupt irgendwelche Ratschläge bekommt, die nicht sind, hier ist dein Medikament. So. Mhm. Das heißt, natürlich haben die allermeisten Menschen, zum Glück muss man auch sagen, das Bestreben, auch selbst noch tätig zu werden, zusätzlich tätig zu werden. Was kann ich denn noch machen? Und diese Informationen holen sich die meisten über Social Media und diese Informationen sind wiederum eben nicht kontrolliert, nicht moderiert. Und das ist mir auch ein großes Anliegen. Und jedes Mal, wenn ich auf Bühnen sprechen darf zum Thema Social Media und Patienten, sage ich, Social Media Literacy ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, zu erkennen, was ist hier eine gute Information und was nicht, was stimmt, was ist seriös und was nicht. Wir müssen also wissen als Patientinnen, wie wir Social Media sicher verwenden, um wirklich auch dann wieder in eine Health Literacy zu kommen und eben ja so handeln zu können, dass es für unsere Gesundheit zuträglich ist oder zumindest unserer Gesundheit nicht schadet. Ne? Mhm. Und das andere, was auch noch, sage ich mal, eine Gefahr oder eine Herausforderung von Social Media ist, sind dann sicherlich so Bewegungen unter den Patientinnen, wo vielleicht auch ein bisschen Neid und Missgunst herrscht, wo sich gegenseitig einfach angefeindet wird, wo sich verglichen wird. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz häufig, du hast ja noch gut reden, warte mal ab, in 10 Jahren sitzt du im Rollstuhl, war vor allem vor so 10 Jahren die Ansage, die ich bekommen habe, 10 Jahre später sitze ich immer noch nicht im Rollstuhl und ich bin mir sicher, das bleibt auch noch ganz lange so. Gerade wenn die Party dann immer größer wird, ja, und bei mir mittlerweile da knapp 10.000 Menschen auf der Party tanzen, kommt halt auch immer mal jemand vorbei, der sich nicht zu benehmen weiß auf der Party, ne? Und da muss man sich dann irgendwann schon ein dickeres Fell zulegen. Und ich denke auch, was schwierig sein kann, ist, dass wir natürlich Menschen sehen, die einen Lifestyle vorleben, auch innerhalb der Patienten-Communities, was uns selber fragen lässt, mache ich eigentlich genug? Mache ich zu wenig? Mache ich das Richtige? Also wir vergleichen uns natürlich immer gerne nach oben irgendwie sozusagen. Und da bin auch ich nicht frei davon. Ne? Also ich bin zum Beispiel super sportlich, aber wenn es um Ernährung geht, also ich bin die Erste, die sich hier ein Honigbrötchen reinpfeift jeden Tag. Und auch ich sehe andere Leute und denke mir, oh Gott, und die essen viel gesünder und mache ich das alles falsch? Ne? Also auch ich bin davon nicht frei und davon lebt ja Social Media irgendwie leider auch so ein bisschen. Und da muss man einfach selber so Social Media Hygiene betreiben und auch sagen, ich entfolge auch Leuten, die mich triggern oder die mich auf eine Art und Weise beeinflussen, die das Ganze anstrengend für mich machen.
Ja, nee, du sprichst da einen sehr guten Punkt an. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ja allgemein gilt. Ne? Also es wird ja viel darüber gesagt, dass gerade auch junge Menschen einfach Vorbilder dort sehen, die wahrscheinlich unerreichbar sind. Und das ist natürlich nochmal verstärkt, wenn man jetzt als Patient dort Sachen sieht, die man vielleicht selber gar nicht imstande ist überhaupt, also rein physisch imstande zu leisten. Das hängt ja nicht nur von eben der mentalen Stärke ab, ob man da jetzt gut isst oder gut Sport macht, sondern halt auch, was man letztendlich in diesem Moment kann.
Ganz genau.
Und wenn man dann viel sieht, dass andere Leute da Wahnsinnsmarathons rennen und dann macht einen das natürlich erstmal sehr traurig. Und dann kommt hoffentlich wieder dein mentales Gesundheitsthema ins Spiel, um wirklich zu checken, wo sind eigentlich meine persönlichen Grenzen und wie kann ich die auch anerkennen und gutheißen.
Das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil ganz, ganz oft kommen Leute in meine psychologische Beratung, PatientInnen, die mir dann alles aufzählen, was sie alles machen. Und das Problem ist, dass wir manchmal wie so Informationsschwämme sind und gerade wenn wir sagen, ich habe jetzt im S, jetzt will ich alles richtig machen, machen wir quasi zu viel richtig. Und anstatt zu verstehen, das ist eine Person, die achtet vielleicht besonders auf die Ernährung oder die macht vielleicht besonders viel Sport oder die verzichtet ganz bewusst auf Zucker, Dann folgen wir aber auch einer Person, die isst kein Fleisch, und dann folgen wir auch einer Person, die isst keine Milchprodukte, und dann folgen wir auch einer Person, die isst keine Kohlenhydrate, und am Ende bist du eigentlich nur noch bei purem Spinat. Und ne, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir zu viele Informationen aufsaugen und zu viel richtig machen wollen. Und die Menschen kommen zu mir in die Beratung, die sind erschöpft bis zum Get-No, die gehen jeden Tag 10.000 Schritte, prügeln sich da irgendwie zum Yoga, wo ich so denke, das ist, ich verordne denen dann wirklich erstmal Sofa und Netflix irgendwie für 3 Tage am Stück, damit die erstmal wieder so ein bisschen runterkommen von diesem, ich muss alles ganz perfekt machen.
Genau, und um das nochmal auf eine Metaebene zu bringen, also ich glaube, was du jetzt ansprichst, ist so dieses, eigentlich wäre das Beste jedem das Seine, ne? Jeder, es ist ein Angebot, man sieht unterschiedliche Dinge und man sucht sich die Sachen raus, die auf einen zugeschnitten sind oder passen und die man gut durchführen kann. Aber der Versuch, alles gleichzeitig zu machen, kann in den meisten Fällen nur scheitern, weil es einen zu stark auch unter Druck setzt und vielleicht sogar auch ungesund werden könnte. Ich glaube, das sind Themen, die tatsächlich eigentlich auch in der Praxis zur Sprache kommen sollten, aber natürlich, wo die Zeit nicht da ist. Also gut, dass wir hier zumindest ein bisschen Zeit finden, darüber zu sprechen und dieses Thema zu behandeln. Ein letzter Punkt noch. Mich würde interessieren, was so deine Haltung ist. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mit Chatbots zu sprechen, als wären es echte Personen, und die zu fragen zu unterschiedlichsten Themen und die Antworten orakelhaft, große Weisheiten. Also ich spreche von ChatGPT und Co. Wie ist so deine Haltung dazu? Hast du da schon Erfahrungswerte oder irgendwas gehört von anderen, wie sie damit umgehen in Sachen auf ihre eigene Erkrankung?
Also es gibt ja durchaus AI-Tools, die, sage ich mal, relativ Gutes machen. Ne? Also ich denke da zum Beispiel an Ada, was ja doch auch ein Tool ist, ohne jetzt die Werbung dafür machen zu wollen, aber was ja doch ein Tool ist, was wirklich gut funktioniert. Jetzt generell mich an ChatGPT zu wenden, wenn ich ein Problem habe, das ist mir tatsächlich noch überhaupt nicht eingefallen. Das muss ich mal probieren. Ich berichte gerne, mich an ChatGPT mit einem Problem zu wenden. Was aber interessant ist, ist, dass ja tatsächlich jetzt auch schon Tests durchgeführt wurden, wo Menschen mit einem echten Arzt und mit einer künstlichen Intelligenz sprechen konnten und die künstliche Intelligenz als empathischer als der Arzt empfunden wurde. Relativ traurig eigentlich, muss man sagen, aber die hat natürlich endlos viel Zeit für uns, ne? Und der Arzt hat, ich glaube, 4 bis 6 Minuten Zeit, wenn er oder die Ärzte, ne, wenn die Person dann überhaupt mal vom Rechner hochschaut. Insofern sehe ich da schon total große Chancen, auf jeden Fall auch in der Patientenbetreuung, ne? Und sicherlich nicht alles, also den Arzt, die Ärztin wird natürlich eine künstliche Intelligenz niemals ersetzen können, aber warum nicht zusammenarbeiten? Ne? Also ich finde es eine super Sache und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren da wirklich auch noch eine große Verbesserung sehen werden von der Gesundheitsversorgung der PatientInnen. Und gleichzeitig kennen wir das alle, ja, wir nicht nur bei Gesundheit, sondern wir wollen, was weiß ich, unseren Handyvertrag ändern und dürfen dann nur mit dem Chatbot da sprechen. Und das ist, also man gerät an den Rand der Verzweiflung teilweise.
Ja, kennen wir alle. Weil ich meine, du bist gerade auf gutem Wege, so ein bisschen auch schon deine Vision zu skizzieren. Wie siehst du das in der Zukunft, wie idealerweise ich mich als Patient oder Patientin informieren kann und von wem ich informiert werde?
Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, was Digitalisierung angeht. Wenn ich so in Richtung elektronische Patientenakte denke, wenn ich immer noch daran denke, wie ich für ein Stück Papier einmal um die ganze Stadt fahren muss, um das Stück Papier dann von A nach B zu tragen, dann frage ich mich schon, warum können wir das nicht anders lösen? Und da erwarte ich mir von der Zukunft sehr, sehr viel Erleichterung. Gerade wenn man eine chronische Krankheit hat, und da zähle ich ja nun auch dazu, ist es einfach so, dass man wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, irgendwo hinzufahren, um eine kleine Information abzuholen oder weiterzugeben. Und das kann einfach nicht sein, gerade wenn unsere Zeit und unsere Energie schon so limitiert ist durch die chronische Erkrankung. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Gleichzeitig denke ich, dass durch Dinge wie die elektronische Patientenakte und die Digitalisierung wir auch einfach viel bessere Daten sammeln können, die dann hoffentlich auch der Forschung zugutekommen. Was ganz, ganz wichtig ist und eine einheitlichere Gesundheitsversorgung, aber gleichzeitig auch eine zum Beispiel differenziertere Gesundheitsversorgung für Frauen und Männer sicherstellen können. Also da sehe ich große Chancen und ich wünsche mir, dass wir schneller und einfacher an Beratung und Betreuung rankommen. Das heißt, dass ich nicht für jede kleine Frage mich 3 Stunden akut ins Wartezimmer setzen muss, sondern dass ich auch mal allein schon einen Anruf tätigen kann und meinen Arzt anrufen kann oder eine Videosprechstunde machen kann. Das ist eigentlich der Wahnsinn, dass das immer noch nicht geht, weil es geht ja. Wir haben es ja auch während der Pandemie gesehen, dass es geht. Ne? Und ob der Arzt dann tatsächlich, sage ich mal, einen virtuellen oder digitalen Assistenten hat, der da vorgeschaltet ist und erstmal mich fragt, wie geht's Ihnen, wie ist der Schlaf, haben Sie zugenommen, haben Sie abgenommen, keine Ahnung, ja, so diese Standardfragen. Und ich dann zum Arzt komme, wo ich dann die 4 Minuten wirklich mit Fragen füllen kann, die relevant sind, das wäre doch eine super Teamarbeit, sage ich mal, zwischen künstlicher Intelligenz und dem Arzt.
Lustig, da haben wir genau die gleiche Vision. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, würdest du sowas machen, dass du doch mit einem Chatbot sprichst, wenn du weißt, danach treffe ich auf eine echte Person, die dann schon besser informiert ist? Aber das hast du genau 1:1 so beantwortet. Ich glaube, das ist relativ klar, dass so ein Chatbot allen Beteiligten da viel Zeit sparen kann, aber eben nicht der einzelne Agent ist, der dann tatsächlich die wichtigen Dinge klärt und Entscheidungen trifft.
Ja, finde ich super.
Sehr spannend, Samira. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann hoffe ich, dass wir in Zukunft etwas näher an diese Vision rankommen und wieder darüber sprechen können.
Das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung, Min.
Gerne, gerne. Bis bald.
Bis dahin.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute mit unserer Interviewfolge von MS im Fokus. Ich danke euch für eure treue Hörerschaft. Folgt doch Samira bei Instagram oder schaut mal auf ihren sonstigen verlinkten Plattformen und Veröffentlichungen vorbei. Habt ihr Fragen zum Podcast, dann zögert nicht, mir eine E-Mail an info@mspodcast.de zu schreiben. Ich wünsche euch ansonsten viel Energie und Stabilität. Und freue mich, wenn wir uns dann wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung wiedersehen und die MS in den Fokus nehmen. Tschüss und bis dann.